Wir stehen immer noch in den Sendschreiben, Offenbarung 2 und 3, und kommen heute zu den zwei letzten, Philadelphia und Laodicea. Wir haben gesehen, dass diese Sendschreiben nebst ihrer wörtlichen Bedeutung an 7 Gemeinden am Ende des ersten Jahrhunderts gerichtet eine prophetische Bedeutung haben, die in der Abfolge, wie sie in der Bibel vorkommen, von Ephesus bis Laodicea, die gesamte Kirchengeschichte beschreiben, in Symbolsprache. Und wir sind letztes Mal gekommen bis Sardes, wo wir die Reformation gefunden haben, aber auch dann den danach erfolgten Niedergang kirchengeschichtlich und den Aufruf, wieder zurückzukehren zu dem, was eben in der Reformation Gott seinem Volk wieder neu zurückgegeben hat an Licht. Und jetzt kommt Philadelphia. Wer liest?
Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige und Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen, und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde ihn auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Und gleich weiter bis zum Schluss des Kapitels.
Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts, und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Vielen Dank. Wir haben im Sendschreiben an Ephesus die Urgemeinde gefunden, in ihrem allgemeinen Zustand am Ende des ersten Jahrhunderts, also am Ende der apostolischen Zeit. Johannes war der letzte Apostel, der damals noch lebte. Und der Herr macht den Vorwurf, dass Ephesus die erste Liebe, diese brennende Liebe zum Herrn verlassen hatte und wird zur Umkehr aufgerufen. In Smyrna, dieser verfolgten Gemeinde, die zur Treue aufgerufen wird bis zum Tode, da finden wir prophetisch den Hinweis auf die verfolgte Gemeinde ab dem ersten Jahrhundert bis Anfangs viertes Jahrhundert. Mit der konstantinischen Wende hörten die Wellen der Christenverfolgungen im Römischen Reich auf. Und dann kam die Epoche, die uns in Pergamus vorgestellt wird, wo wir gesehen haben, dass da eine Verbindung von Kirche und Welt stattgefunden hat. Und wir haben auch gesehen, wie da Aberglaube und Götzendienst in die Kirche hineinkam. Und was wir dann in Thyatira gefunden haben, das war eine Weiterentwicklung aus diesem Zustand von Thyatira, der eben besonders die Zeit ab der konstantinischen Wende beschreibt, wo eben Schwert und Altar miteinander verbunden und vereinigt wurden. Und die Zeit da auch der allgemein verbreitete Heiligenkult, Reliquienkult und so weiter in die Kirche hineinkam. Thyatira, die Weiterführung, da haben wir die päpstliche römische Kirche darin gefunden und in Sardes dann eben die Reformation. Und wir haben immer wieder gesehen, dass eine neue Etappe speziell aus dem früheren Sendschreiben hervorkommt. Also Thyatira kam aus Pergamus heraus und Sardes kam wesentlich aus Thyatira heraus. Und jetzt werden wir uns beschäftigen mit Philadelphia. Wir werden sehen, dass Philadelphia in ihrer kirchengeschichtlichen Bedeutung insbesondere aus Sardes herausgekommen ist. Wie schon gesagt, Sardes beschreibt die Reformation, aber bereits eben in dem danach erfolgten Zerfall. Liest noch jemand Verse 1b bis 3? Ich kenne deine Werke.
Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße.
Also hier wird Sardes aufgerufen, wieder daran zu denken, was eigentlich eben da ganz Neues vor sie gestellt worden ist. Nämlich all die Wahrheiten, die in der Reformation wieder neu ans Licht gebracht wurden. Wie allein die Schrift, allein durch Glauben, allein durch Gnade, allein Jesus Christus und so weiter. Und nun wird also hier Sardes aufgerufen, dahin zurückzukehren und das zu bewahren. Und die Überwinder, die dann in Vers 5 angesprochen werden, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, das bezeichnet die in Sardes, die eben zurückgekehrt sind und diese Wahrheiten wieder ganz neu sich angeeignet haben. Nun, der Herr sagt in Vers 2, ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. In dem Zusammenhang ist interessant, dass die Reformatoren schon betont haben, Ecclesia semper reformanda est. Die Kirche muss ständig reformiert werden. Also für sie war klar, die Reformation ist nicht ein abschließendes Werk, sondern die Reformation muss weiterschreiten. Das ist ein Prozess, der bleibt. Und sobald das eben nicht weitergeht, dann stirbt alles ab. Und genau das macht der Herr hier, den Vorwurf, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will. Und er sagt, gedenke. Und ich habe deine Werke nicht völlig erfunden. Eben wenn man einen Stopp macht mit der Reformation, dann haben wir ein Problem. Reformation muss ständig weitergehen. Und kirchengeschichtlich ist das tatsächlich geschehen. Indem dann im 18. und ganz besonders im 19. Jahrhundert die Bewegung, die wir heute als Freikirchen bezeichnen, entstand. Das war nicht ein sich Abwenden von der Reformation, sondern das war eine Weiterführung der Reformation. Und das sieht man besonders darin, Luther hat ja bereits erkannt, alle Gläubigen sind Priester. Das ist nicht wahr, dass da ein Klerus ist und dann das Übrige einfach das Volk, das eben ganz da unten ist und nichts versteht. Sondern er hat gewusst, alle Gläubigen sind Priester. Wo steht das in der Bibel? Ja, Petrus, 1. Petrus 2. Das ist vielleicht für uns so selbstverständlich. Und da muss man eben aufpassen. Das war eine sensationelle Neuentdeckung damals in der Reformation. Und es ist wichtig, dass man sich eben an diese sensationellen Wahrheiten der Bibel nicht gewöhnt, sondern sie immer wieder neu entdeckt. Ja, wer liest Verse 4 und 5? Jawohl. Also, hier spricht Petrus an die Adressaten, die Empfänger seines Briefes. Wer waren diese Adressaten? Wie? Heiden, also ehemalige Heiden, würden Sie sagen. Es waren aber Juden. Es waren Juden, aber eben bekehrte Juden. Schlagen wir mal auf, Kapitel 1, Vers 1. Wer liest vor?
Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, die auserwählt sind, nach Vorkenntnis Gottes des Vaters.
Ja, bis dahin. Also, die Adressaten stammen aus diesen verschiedenen Provinzen in der heutigen Türkei, Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Und er sagt den Fremdlingen von der Zerstreuung. Im Griechischen steht welches Wort für Zerstreuung?
Diaspora.
Die Leute kennen wahrscheinlich alle Griechisch. Ja, das ist toll. Also, das kommt wie aus einer Kanone geschossen. Diaspora, und das ist der Fachbegriff, übrigens bis heute im Deutschen, für Juden im Ausland. Auslandjuden, das sind Diaspora-Juden. Und so werden also hier all diese Juden, die damals zerstreut in all diesen Provinzen lebten, angesprochen. Und zwar Juden, die eben an Jesus Christus geglaubt haben. In Vers 3 wird nämlich klar, dass Petrus ausdrücklich Wiedergeborene, echte Christen meint. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Also er spricht Wiedergeborene an, aber in einem Rundschreiben, massenweise Christen, nicht einfach nur eine Gemeinde. Und da sagt er ganz allgemein von ihnen, eben in Kapitel 2, Vers 5, ihr seid als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Also alle, es gibt nicht zwei Klassen. Alle diese Gläubigen, alle Wiedergeborenen gehören zu dieser Priesterschaft. Und das haben die Reformatoren wieder neu entdeckt. Priester ist jeder wahre Gläubige. Und dann kam aber das Problem, dass Luther sagen musste, das wär's, aber uns fehlen die Leute. Um das dann auch wirklich in die Praxis umzusetzen. Und so blieb es im Prinzip ein Ein-Mann-System. Aber für ihn war eigentlich klar, das hätte auch praktische Auswirkungen, wenn alle Priester sind, dann müssten auch alle ihre priesterliche Aufgabe wahrnehmen. Und das wurde eigentlich eben kirchengeschichtlich dann weitergeführt in den Freikirchen, und zwar insbesondere da, wo man erkannt hat, jeder Gläubige hat eine Aufgabe, einen Dienst, eine Gabe, und die soll er einbringen können. Und das führt uns eben zu Philadelphia, 3 Vers 7. Was bedeutet Philadelphia auf Deutsch? Ich bin überzeugt, das kommt auch sofort. Wie?
Bruderliebe.
Bruderliebe. Adelphos heißt Bruder und Phil ist die Wurzel von Phileo, lieben. Also Bruderliebe ist die genaue Übersetzung. Und das war eben in der Reformation eigentlich schon klar. Eben alle Gläubigen sind Brüder. Brüder und Schwestern heißt das. Und trotzdem wurde eben diese Gemeinschaft irgendwie noch zu wenig betont. Und in der späteren Entwicklung in der Kirchengeschichte kam das immer mehr zum Tragen. Jeder Gläubige ist gewissermaßen Bruder. Und diese Verbindung, diese Gemeinschaft muss ganz deutlich zum Ausdruck kommen, und zwar auch so, dass eben jeder von Bedeutung ist. So wie Petrus das übrigens sagt in 1. Petrus 4, Vers 10. Also nochmals im gleichen Brief, wo wir schon gelesen haben, da sagt er in 4, Vers 10, wer liest? Jawohl, die alte Elbenfelder ist noch ein bisschen wörtlicher und sagt, je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Da kommt noch deutlich zum Ausdruck, er sagt, jeder Gläubige hat eine Gabe empfangen. Und für Gnadengabe steht das übrigens das Wort Charisma. Charisma. Das heißt, eine unverdiente Gabe. Und interessant ist, ohne dass Petrus diese Gläubigen alle kannte, denn es ist ja ein Rundschreiben, wie gesagt, kann er von ihnen als Wiedergeborenen sagen, die haben alle eine Gnadengabe. Und es ist auch so, dass die Bibel das hier als etwas Abgeschlossenes beschreibt. Nicht? Ja, vielleicht in 2-3 Jahren wird ein Teil dann noch eine Gnadengabe bekommen, aber jetzt hat er das noch nicht. Nein, es wird als abgeschlossen gesehen. Jeder hat empfangen. Das heißt also, bei der Bekehrung bekommt man seine Gnadengabe oder seine Gnadengaben. Aber eben, ich habe in meiner Bibel speziell angestrichen, ein jeder. Und das betont eben wieder das, was die Reformatoren entdeckt hatten, als allgemeines Priestertum. Jeder hat auch eine spezielle Begabung von Gott bekommen, um zu dienen. Nicht, dass alle predigen könnten. Aber wenn wir gleich weiterlesen, Vers 11, da teilt Petrus alle Gnadengaben ein in zwei Kategorien. Es gibt verschiedene Einteilungen in Kategorien, aber hier haben wir eine. Und zwar,
wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Also wir haben zwei Kategorien, nämlich erstens Redegabe, wenn jemand redet. Zweitens, wenn jemand dient. Das sind Dienstgaben. Und da müssen wir bedenken, zum Beispiel in der Auflistung von Gaben, von Charismen in 1. Korinther 12, da wird ja auch erwähnt, Hilfsleistungen. Das sind ganz praktische Dienste. Aber dazu braucht es auch eben die Gnade und die Kraft durch den Heiligen Geist. Und darum ist es auch wichtig, hier steht eben nicht, wenn jemand dient, so diene er aus einem Humanismus heraus, nicht wahr? Aus einer Menschenliebe heraus, sondern wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott da reicht. Auch für die ganz praktischen Dienste gibt Gott seine Kraft und aus dieser Kraft heraus sollen wir es tun. Sonst ist es eigenes Werk und Krampf. Und beim Reden, worauf muss man da achten? Ja, Aussprüche, aber konkret, wie?
Mit Gottes Wort übereinstimmt.
Jawohl, und sogar noch mehr. Er sagt also, wenn jemand dient, so rede er als Aussprüche Gottes. Das heißt also, ich soll das weitergeben, wo ich wirklich überzeugt sein kann, dass Gott das den Geschwistern sagen möchte. Und das ist natürlich ein Riegel gegen alles Plaudern. Schwatzen oder eigene Ideen. Ich meine, das hört man ja oft. Da sagt einer, also meiner Überzeugung nach oder ich denke oder ich meine zu der und der Bibelstelle. Also natürlich, wenn man etwas nicht weiß, dann muss man nicht sagen, es ist so. Das wäre eben ganz schlimm und vermessen. Aber wenn ich sage, also meiner Ansicht nach bedeutet diese Stelle das und das, dann kann ich natürlich nicht davon ausgehen, dass es jetzt Aussprüche Gottes sind. Aber das zeigt eben, wie wichtig es ist, dass wir das weitergeben, wo wir wirklich überzeugt sind. Das ist der Gedanke des Herrn. Und da, wo wir Meinungen haben, das müssen wir ja nicht predigen. Oder? Und das macht natürlich einen riesen Unterschied. Und so sehen wir, das ist die Verantwortung eben beim Sprechen, Aussprüche Gottes, beim Dienen, nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Und letztlich alles zur Verherrlichung Gottes und nicht der Menschen, die dienen. Ja, und eben für Luther war das eigentlich klar, dass eigentlich alle dienen sollten, aber trotzdem sagte er, uns fehlen die Leute. Und das kam dann kirchengeschichtlich mehr und mehr auf im 18. und besonders 19. Jahrhundert. Dass viele Christen erkannten, wir müssen uns so versammeln, dass alle Gaben eben eingebracht werden können. Und zwar ganz im Sinn von 1. Korinther 14, können wir das aufschlagen. Vers 26 oder schon Vers 24, bitte.
Und so wird er auch
Ja, also Paulus spricht hier über den Fall, da kommt einer auf Besuch, ein Ungläubiger in die Gemeinde. Oder einer, der unkundig ist, der nicht weiß, was da eigentlich vor sich geht. Und dann sagt der Apostel Paulus, wenn jetzt alle weissagen, und was damit gemeint ist mit Weissagen, wird ja erklärt in Kapitel 14, Vers 3. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Aber eben nicht aus sich heraus, sondern im Sinn von 1. Petrus 4, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Also dass der Herr den Einzelnen so leitet, dass er das sagt, was jetzt nötig ist. Das Wort Gottes eben so auf die Bedürfnisse anwendet. Und darum sagt der Apostel Paulus, wenn jetzt da ein Ungläubiger hereinkommt und alle weissagen bei euch in der Gemeinde, dann wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Er sieht sich sein Leben im Licht des Wortes Gottes und sogar das Verborgene seines Herzens wird offenbar und dann merkt er, da ist Gott am Wirken. Und das Interessante ist also, hier sagt er, eben, wenn alle weissagen, nicht nur, wenn einer weissagt, sondern wenn alle, das zeigt, das war das Ursprüngliche. Und Vers 26 dazu, in 1. Korinther 14. Ja, damals im apostolischen Zeitalter gab es auch noch alle Gaben. Man kann ja auch die Gaben einteilen übrigens in temporäre Gaben und permanente Gaben. Also Gaben, die speziell für die apostolische Zeit waren und Gaben, die bleiben sollten bis zur Wiederkunft Christi. In 1. Korinther 12 wird zum Beispiel in einer Auflistung als erste Gabe, Gnadengabe erwähnt, Apostel. Apostel hatte man am Anfang, aber die gab es dann nicht mehr. Mit dem, dass der letzte Apostel Johannes gestorben war, gab es keine Apostel mehr. Und da sehen wir, es gibt Gaben, die waren für eine Zeit und es gibt Gaben, die bleiben, bis der Herr wiederkommt. Und was wir aber eben aus 1. Korinther 14, 26 klar sehen, ist, dass alle Gaben eingebracht werden konnten. Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, eine Sprache, eine Offenbarung und so weiter. Und das Ziel ist, alles geschehe zur Auferbauung. Nicht einfach Aktivismus. Er sagt ja nämlich nicht, so habe ein jeder von euch einen Psalm, sondern beschreibt, wie das war in Korinth. Was ist es, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so ist das so. Ein jeder hat eine Sprache, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprache, aber dann kommt der Befehl, alles geschehe zur Erbauung. Also man muss aufpassen, nicht einfach Aktivismus, es muss allen etwas nützen. Und jetzt zurück zu Offenbarung 3, Vers 7, Philadelphia, Bruderliebe. Man erkannte die Bedeutung jedes einzelnen Gläubigen. Jeder Gläubige ist eben ein Bruder oder eine Schwester. Und man erkannte, Gott will nicht einen Klerus. Und das hat der Herr Jesus ja schon den Aposteln gelehrt in Matthäus 23. Wenn wir das auch noch kurz aufschlagen können. Er spricht über den Missstand, dass eben die Rabbiner damals im Allgemeinen sich gerne begrüßen ließen auf den Märkten von den Menschen mit Rabbi, Rabbi angesprochen zu werden. Rabbi heißt mein Großer. Gemeint ist eben mein großer geistlicher Lehrer. Und sie liebten diesen Titel, wenn sie so angesprochen wurden. Und dann sagte Herr Jesus zu den Aposteln, dass es in der Gemeinde eben nicht so sein soll. Vers 8. Liest jemand vor, bitte?
Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder.
Ah, da haben wir es. Kein Klerus, ein ist euer Lehrer, das ist Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde. Ihr alle seid Brüder, Philadelphia. Und Brüder lieben sich, sonst ist die Familie nicht in Ordnung. Ja, es gibt schon Familien, da hasst man sich, klar. Aber eben, dann ist es keine richtige Familie, wie eine Familie sein soll. Also, ihr alle seid Brüder. Weiter, Vers 9.
Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel.
Aha, also nicht il Papa. Das ist die Bezeichnung für den Papst. Der Vater der Christenheit. Oder er wird sogar genannt Heiliger Vater. Das ist ein Titel, den der Herr Jesus in seinem Gebet als ewiger Sohn zum ewigen Vater benutzt in Johannes 17. Da sagt er Heiliger Vater. Und der Herr Jesus sagt, das ist euer Vater im Himmel, ist der Vater, aber lasst euch nie Vater nennen. Das heißt natürlich nicht, dass man als Vater sich jetzt von den Kindern mit dem Vornamen ansprechen lassen soll. Diese Unsitte gibt es ja. Das ist etwas ganz Trauriges. Man kann so viele Menschen dieser Welt mit dem Vornamen ansprechen, aber man kann nur jemanden ansprechen wirklich als Vater und als Mutter. Aber hier ist gemeint, als geistlicher Vater. Nicht diesen Titel als geistlicher Titel annehmen, Vater. Einer ist euer Vater, der in den Himmel ist. Und weiter Vers 10.
Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus.
Jawohl. Also Meister meint auch Lehrmeister oder Führer. Und da sehen wir auch das nicht als geistlicher Titel. Ja, Timotheus war ja wirklich sein Sohn in dem Sinn, dass er durch Paulus zum Glauben kam. Und er spricht ihn eben als Sohn an, mein echtes Kind, nicht wahr? Im Glauben. Und aber das ist ja umgekehrt nirgends belegt, dass Timotheus Paulus als Vater angesprochen hätte. Ja, wenn jemand durch dich zum Glauben gekommen ist, dann bist du in dem Sinn für ihn Vater gewesen, dass er so zur Wiedergeburt kam. Aber wenn du dich jetzt als Vater ansprechen lassen würdest, dann hättest du ein Problem. Und was war noch das Zweite?
Im 1. Johannesbrief.
Ja, natürlich. Im 1. Johannes 2, da werden die Gläubigen in drei Kategorien angesprochen. Väter, Jünglinge und Kindlein. Aber auch dort ist Väter nicht im Sinn eines Titels, sondern das sind die im Glauben gereift sind. Und die Jünglinge, das sind die schon eine Stärke und Festigkeit im Glauben bekommen haben, aber noch nicht so reif. Und die Kindlein, das sind die ganz jung im Glauben sind. Also auch dort geht es nicht um einen Titel, sondern es geht einfach darum, um eine Einteilung in verschiedene Reifegrade. Aber eben wenn wir das als geistlichen Titel benutzen, dann haben wir wirklich ein Problem mit dem Herrn. Denn er sagt das so. Und lesen wir noch weiter, Matthäus 11, 23, Vers 11.
Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein.
Jawohl, und Vers 12. Jawohl. Jetzt ist es aber so, im Neuen Testament finden wir tatsächlich den Dienst, das Amt des Ältesten. Ja, dann wird also doch irgendwie ein Unterschied gemacht, wenn ja da von Ältesten gesprochen wird. Und was ich noch dazu sagen muss, die Bibel nennt die Ältesten auch Aufseher. Und das ist das griechische Wort Episkopos. Also Epi, auf, Skopos, Seher, der so den Überblick hat über die Geschwister, ihnen nachgeht, einen Hirtendienst tut. Das ist Aber aus diesem Wort Episkopos hat es später im Deutschen das Wort Bischof gegeben. Sprachgeschichtlich hängt das damit zusammen. Aber wichtig ist der Punkt, Älteste, Presbyteros auf Griechisch, Presbyter, ist das gleiche wie Bischof. Und da sehen wir sehr schön in Apostelgeschichte 20, da ruft Paulus die Ältesten von Ephesus rüber nach Milet. Und dann sagt er ihnen in seiner Ansprache, der Heilige Geist hat euch als Aufseher, Bischöfe, gesetzt. Ja, und jetzt wird aber das Ganze klar, dass da nicht wieder ein Klerus entsteht durch diese Bezeichnung, wenn wir schauen, was Petrus in 1. Petrus 5 sagt im Blick auf Älteste. Liest jemand 1. Petrus 5, 1 bis 4?
Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverweltlichen Ehrenkranz empfangen.
Ja, bis dahin. Jetzt sehen wir, hier wird klar gemacht, die Ältesten, die tun einen Hirtendienst. Hütet die Herde Gottes. Und hier wird betont, sie müssen Vorbilder sein der Herde. Und ausdrücklich wird gesagt, eben nicht mit finanziellen Absichten. Ja, also gerade davor wird gewarnt. Also nicht um schändlichen Gewinnes willen und dann zusätzlich. Wo steht das? Steht das in deiner Bibel so? Ja, und ja, und das ist eine sehr gute Bemerkung, weil Besitztümer, das ist im Griechischen effektiv das Wort kleros, das heißt los. Und das sind also Besitztümer, die durchs Los einem zugeteilt worden sind. Ja? Und der Klerus, das ist also der, der quasi die Macht und den Besitz hat. Und hier sagt Paulus gerade, nicht als die da herrschen durchs Los, eben durch Kleros zugewiesene Besitztümer. Also gerade nicht, es geht nicht um Machtentfaltung, sondern Vorbild. Und damit man den Unterschied ganz klar sieht, das ist sehr schön zu sehen in der israelischen Armee. Dort gehen die Offiziere voraus. Im Gegensatz zu unseren Armeen in Europa, nicht wahr? Da sagen die Offiziere eher, geht, ja? Und die gehen voraus. Darum ist ja aus dem Sechstagekrieg ein Film darüber bekannt geworden mit dem Titel Acharei. Acharei, das war der typische Spruch der Offiziere, mir nach. Und darum in den israelischen Kriegen ist es so, dass prozentual viel, viel mehr Offiziere fallen als in anderen Armeen. Aber wieso sind sie so effizient? Weil das Vorbild eines Offiziers, der vorausgeht, ist unglaublich motivierend. Das ist ganz etwas anderes, als wenn einer sagt, jetzt geht. Und durch, ja. Ja, gut, das kann ja jeder sagen. Wenn man sich dann selber hinten ducken könnte. Ja, also ich sage nicht, dass es das nicht auch bei uns geben könnte, aber dort ist es das Übliche, dass die Offiziere vorangehen. Und das ist das, was eben die Ältesten kennzeichnen muss, Vorbilder zu sein. Und durch das Vorbild motivieren. Und eben nicht solche, wo man denkt, suchen die Macht. Dann haben wir ein Problem, ja?
Also kann man die dann wieder abwählen, absetzen? Gibt es sowas?
Also es sind eigentlich zwei Fragen. Wie werden Älteste eingesetzt? Und zweitens, wie werden sie ausgesetzt? Also abgewählt, meine ich. Ja, es ist so, es gibt nur drei Stellen in der Bibel über die Einsetzung von Ältesten. Man kann das für sich nachschauen. Apostelgeschichte 14, Titus 1 und Apostelgeschichte 20. In Apostelgeschichte 14 sehen wir, wie Paulus mit Barnabas zusammen Älteste in all den Gemeinden, die auf der ersten Missionsreise entstanden waren, nachträglich einsetzen. Das heißt also, Apostel, mit apostolischer Autorität von oben werden Älteste eingesetzt. Nicht die Gemeinde hat gewählt. Titus 1, Paulus gibt Titus den Auftrag, in seinem Namen in allen Gemeinden der Städte auf Kreta Älteste einzusetzen. Also dort ein Abgesandter des Apostels in seinem Namen setzt ein, nicht die Gemeinde. Und dann gibt es noch Apostelgeschichte 20, wo Paulus eben zu den Ältesten in Milet sagt, der Heilige Geist hat euch als Aufseher eingesetzt. Daraus folgt, die Bibel lehrt nirgends die Wahl von unten. Ich glaube, wir sind das uns gewohnt, weil wir demokratisch denken. Aber es ist auch nicht die letzte Weisheit. Und wir sehen aber biblisch, dass die Autorität von oben her eingesetzt wurde. Der Herr Jesus hat Apostel eingesetzt und Apostel haben Älteste eingesetzt. Aber jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir aber keine Apostel mehr, denn diese Gabe war temporär, nicht permanent. Ja, wer kann dann noch Älteste einsetzen? Und trotzdem braucht es doch diese Vorbilder, die eine moralische Autorität haben. Ja? Und eben nicht als die da herrschen, sondern durch ihr Vorbild haben sie eine moralische Autorität. Ja, der Heilige Geist ist immer noch da. Und er setzt ein. Nur, jetzt könnte ja natürlich jeder kommen und sagen, übrigens, liebe Geschwister, ich bin eingesetzt worden. So. Aber dann kann man sagen, ja bitte. Und jetzt haben wir noch eine Liste in Titus 1 über die Qualitäten eines Ältesten. Was ihn, das sind keine vollkommenen Männer, aber was den Ältesten charakterisiert. Und eine zweite Liste in 1. Timotheus 3. Und wenn jemand diese Qualitäten erfüllt und man sieht, das sieht man in seinem Leben, dann kann die Gemeinde erkennen, dass er ein von dem Heiligen Geist eingesetzter Ältester ist. Und zwar in 1. Thessalonicher 5 sagt der Apostel Paulus in Vers 12, kann das jemand vorlesen?
Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen, im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen.
Ja, also hier wird gesagt, dass die, die einen Dienst unter den Geschwistern tun und ihnen so vorstehen im Herrn, eben als Vorbilder der Herde, dass sie die erkennen sollen, dass ihr die erkennet, die unter euch arbeiten. Und das griechische Wort erkennen bedeutet gleichzeitig auch anerkennen. Aber es sind eigentlich gerade zwei Stufen. Ja? Zuerst muss man erkennen, das ist wirklich jemand, der diese Qualitäten hat, der offensichtlich vom Heiligen Geist dazu eingesetzt ist. Und dann kann man so jemanden anerkennen. Ohne dass dadurch eben eine demokratische Wahl von unten geschehen ist. Und schon gar nicht so. Da wird abgestimmt und Herr Müller, der ja sowieso ein sehr erfolgreicher Wirtschaftsmann ist, der kann jetzt diese Qualitäten in der Gemeinde voll einsetzen, nicht wahr? Ab morgen. Einer, der noch vorher nie den Geschwistern nachgegangen ist und sich um persönliche Nöte gekümmert hat, der will plötzlich die Herde Gottes hüten. So geht das nicht. In diese Arbeit wächst man hinein und dadurch wächst auch das Vertrauen der Gemeinde. Und so ist es ein Prozess, dass jemand erkannt und anerkannt wird. Aber eben nicht in der Bibel finden wir nicht eine formelle Einsetzung und schon gar nicht eine eben eine Ordination, genau. Und das macht das Problem auch einfach, wenn einer einfach diese biblischen geistlichen Anforderungen nicht mehr erfüllt, dann verliert er automatisch auch die moralische Autorität. Und dann ist eben eine Abwahl.
Was ist, wenn er kleine Kinder hat? Es gibt ja die Stelle, wo steht, die Kinder sollen auch als Vorbild.
Ja, klar, eben, das wird in 1. Timotheus 3 gesagt, dass er Kinder hat und dass er seinem Haus wohl vorsteht. Das zeigt, dass eben ein lediger Mann nicht älterer sein kann. Und zwar ist einfach ein Problem. Da will man Seelsorge machen mit Familien und die haben Probleme mit ihren Teenagern. Und ich meine, ich konnte auch viel besser erziehen, bevor ich Kinder hatte. Und das ist wirklich ein Problem. Man muss selber solche gehabt haben, die ein bisschen durchgedreht sind, ja? Um zu wissen, wie das ist und was man dann tun kann. Oder manchmal muss man gar nichts tun, man muss einfach zuschauen und beten, ja? Kommt ganz drauf an. Da muss man ja sich im Klaren sein. Ältester, das ist nur eine mögliche Aufgabe in der Gemeinde. Ein lediger Mann kann einen wunderbaren Predigtdienst tun. In der Weissagung zum Beispiel, Reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Und es gibt so viele Aufgaben, aber jetzt ist einfach gerade der Älteste, da haben wir die Voraussetzung, es muss auch ein Vater sein, der diese Erfahrungen gemacht hat. Und eben auch ein Ehemann. Bevor man Vater ist, ist man Ehemann. Und das ist dann auch wichtig, man kann nicht die Ehepaare beraten in der gleichen Weise, wenn man das selber gar nie erlebt hat, wie das geht. Wenn die Frau völlig anders denkt, was macht man dann? Oder umgekehrt. Was machen die Frauen, wenn der Mann völlig anders denkt? Und wie geht man dann vor? Wie ist man eben ein geistlicher Ehemann oder eine geistliche Ehefrau? Und das ist der Punkt. Aber eben, damit ist nicht ist überhaupt nichts gesagt über den Dienst eines ledigen Mannes, der kann und soll auch ganz wertvoll sein. William MacDonald zum Beispiel, der war Zeit seines Lebens, war er ein lediger Mann. Und er hat so segensvoll gewirkt. Nicht wahr? In Amerika und weltweit darüber hinaus. Aber der hat ganz bewusst vor dem Herrn sich entschieden, ich gehe den Weg der Ehelosigkeit, nach 1. Korinther 7, nicht wahr? Weil das Möglichkeit eröffnet für Dienste, die man eben als Verheirateter nicht kann. Und darum hat man auch bei ihm gemerkt, bis zum Schluss, der war nicht frustriert, weil er ledig war, sondern das war ein erfüllter Mann. Ja, gut. Das war so ein kleiner Exkurs jetzt. Von Philadelphia sind wir bis zur Ehelosigkeit und ihrem Wert gekommen. Wir kehren zurück zu Offenbarung 3. Nun sagt der Herr Jesus dieser Gemeinde etwas Wunderbares in Vers 8. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Und das Wunderbare, wenn man das jetzt wieder kirchengeschichtlich anwendet, insbesondere im 18. Und dann im 19. Jahrhundert wurde die Weltmission neu entdeckt. Das war in der Reformation noch nicht so, dass man sich plötzlich Sorgen gemacht hat, und was ist eigentlich mit diesen Menschen im Osmanischen Reich, der Türken, das den ganzen Nahen Osten beherrschte? Wer bringt diesen Muslimen das Evangelium? Und man hat sich da auch keine Sorgen gemacht im Blick auf die Indianer. Wer evangelisiert die Indianer Nordamerikas und die in Brasilien und so weiter? Aber das kam dann eben im im 18. und 19. Jahrhundert, dass plötzlich erkannt wurde, der Missionsauftrag, der seit 1800 Jahren gilt, ne? So hat man damals sprechen müssen, der gilt für alle Völker. Und warum sind wir nicht schon längst zu diesen Völkern vorgestoßen, haben ihnen das Evangelium gebracht? Und so brach richtiggehend das Anliegen der Weltmission damals auf. Und wenn man sich überlegt, um 1800 war die Bibel übersetzt in etwa 70 Sprachen. 1830 in etwa 157 Sprachen. Das ist unglaublich. In dieser Erweckungszeit des 19. Jahrhunderts, in 30 Jahren wurden plötzlich so viele Sprachen und noch mehr erreicht, wie in den 1800 Jahren davor. Und das ist weitergegangen bis heute. Heute ist die Bibel, beziehungsweise Bibelteile, übersetzt in wie viele Sprachen?
2000, 6000.
Oh, jetzt haben wir ja ganz verschiedene. 2000 ist deutlich zu wenig. Es sind jetzt etwa 2000, über 2600. Über 2600. Aber das mit den 6000, das ist auch wichtig. Was?
Bibelteile.
Nicht Bibelteile, sondern Botschaften auf CD. Früher auf Platten. Das ist die Organisation Gospel Recordings. Das kann man im Internet kann man runterladen, wenn Sie irgendeinen Indianer als Nachbarn haben, mit einem bestimmten Dialekt. Wahrscheinlich werden Sie es finden. Können das downloaden und ihm eine Botschaft in seiner Sprache weitergeben. Also gibt es etwa in 6000 Sprachen und Dialekten, muss man da sagen. Das mit den 2600 für Bibelübersetzung, das sind Sprachen. Und etwa 6000 Sprachen und Dialekte mit biblischen Botschaften auf CD, auf Tonträger. Fantastisch. Und das ist genau das, was der Herr hier sagt. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Und dazu noch eine Verheißung, die niemand zu schließen vermag. Das ist grandios. Diese Zusagen. Und wenn wir denken, was im 20. Jahrhundert geschehen ist, um ganze Gruppen von Ländern gegenüber dem Evangelium zu verschließen. Aber gerade in der Zeit, als die Sowjetunion ihre grausame atheistische Herrschaft ausgeübt hat im Osten, da ist das Christentum gewachsen wie nie zuvor. Und als die Kommunisten in China 1949 alle Missionare aus dem Westen ausgewiesen, rausgeschmissen hatten, dann ging die Saat auf. Und zwar so, dass man heute mit Zurückhaltung gesprochen, von 80 Millionen bekehrten Christen in China spricht. Denn allein die Untergrundkirche, die also jahrzehntelang verfolgt wurde, schätzt man auf 80 Millionen. Und das ist ja unglaublich. Also der Herr sagt, eine geöffnete Tür, die niemand zu schließen vermag. Und auch heute die islamischen Länder, besonders arabisch-islamische Länder, sind so verschlossen gegenüber dem Evangelium, aber wir hören von so vielen Bekehrungen. Und zwar dadurch, dass zum Beispiel Transworld Radio und ständig Botschaften selbst in die verschlossenen Länder hineinbringen. Und zwar so, man hat ja versucht, diese Sender zu stören. Ja, dass man nichts hört. Aber auf der anderen Seite war man eben auch schlau, wie der Herr sagt in Matthäus 10. Seid klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Also nicht bösartig schlau, sondern aufrichtig, geradlinig schlau. Und da hat man begonnen, eben mit den Botschaften zu switchen. Und zwar so, dass das offensichtlich heute nicht mehr nötig ist, ständig zu switchen, weil die haben ja haben gemerkt, es nützt doch nichts mit den Störsendern. Und diese Länder werden bedient mit dem Evangelium. Wirklich so, wie der Herr sagt, eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. So, jetzt machen wir eine schöne Pause. In der Pause wurde mir die Frage gestellt, wie soll man umgehen in Gemeinden, wenn es eben Unstimmigkeiten gibt im Blick auf, was lehrt die Bibel über Älteste, Ältestendienst und so weiter. Und da habe ich aber gesagt, es wäre jetzt besser, wir würden solche Fragen vielleicht vertagen auf nächstes Mal, wenn wir Laodicea dran nehmen. Und dass wir aber heute jetzt mit Philadelphia weitergehen. Ja. Also die, genau, also die, wie soll ich am Mikrofon das wiederholen? Also du sagst, ob ich etwas dazu sagen könnte, wie es zum Durchbruch kommen konnte von der Kirche der Reformation, die verstanden wurde als Volkskirche, wo gläubige und ungläubige Christen zusammen waren. Ja, so muss man das sagen, gläubige und ungläubige Christen. Nun, eben Luther hat erkannt, alle Gläubigen sind Priester und trotzdem in der Praxis kam es auf eine Vermischung heraus. Denn man sah die Kirche als eine Volkskirche, nicht wahr? Und Bullinger, das war ja der Reformator in der Schweiz nach Zwingli, der sich durch viel Geistlichkeit auszeichnete, er hat auch das sogenannte zweite helvetische Bekenntnis verfasst und da schreibt er ganz wunderbar über die Autorität und Inspiration der Bibel und so weiter, aber er hat ganz klar verfochten, es ist Gottes Wille die Volkskirche. Das war falsch. Und zwar 2. Korinther 6, da lehrt Paulus genau über diesen Punkt. Und zwar sagt er, ab Vers 14 könnte jemand lesen. Wie er liest.
Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Deshalb, so sagt der Herr, verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen, fasst nichts Unreines an, dann werde ich euch annehmen und werde euer Vater sein. Und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein.
Also in dieser Stelle wird gesagt, eben die Gemeinschaft von gläubig und ungläubig als Gemeinde geht nicht. Und zwar wird dann aufgerufen in Vers 17, darum geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab. Also hier wird ganz klar gelehrt, nach dem Plan des Neuen Testamentes ist die Gemeinde der Gläubigen. Und nicht die Gemeinde des Volkes. Und das hing natürlich geschichtlich mit diesem verhängnisvollen Schritt zusammen, damals im 4. Jahrhundert, wo man den Staat und die Kirche miteinander verknüpfte. Und so wurde eben die Kirche des Volkes, anstatt die Kirche der Gläubigen. Und das sehen wir eben jetzt gerade als Unterschied in Offenbarung 2, Philadelphia, Bruderliebe, das bringt uns eben wieder zurück zu diesem Gedanken, die Gläubigen bilden eine Brüderschaft von Brüdern und Schwestern, aber eben nur die Gläubigen. Und ihnen verheißt der Herr eben eine geöffnete Tür, die niemand zu schließen vermag. Und dieser Schlüssel, den der Herr selber angewendet hat, nennt er wie?
Schlüssel des Mose, oder
wie? Nein, der Schlüssel Davids. Ja, liest noch jemand Vers 7 noch einmal?
Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen.
Jawohl. Dieser Ausdruck der Schlüssel Davids, das ist eine Anspielung auf Jesaja 22. Können wir das kurz aufschlagen? Da wird der Palastverwalter Schebna wird hier als untreuer Mann ermahnt, das Gericht wird über ihn verkündet und dann wird erklärt, dass Gott einen treuen Mann an seine Stelle setzt. Da können wir lesen ab Vers Jesaja 22, ab Vers 20.
Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eliakim rufen, den Sohn des Hilkia, und ich werde ihn mit deinem Leibrock begleiten und ihm deinen Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand geben. Und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Haus Juda zum Vater sein. Und ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schulter legen. Er wird öffnen und niemand wird schließen. Er wird schließen und niemand wird öffnen.
Ja, also es geht, wie gesagt, zuerst um diesen untreuen Schebna, Vers 15. So sprach der Herr, der Ewige der Heerscharen, auf, gehe zu diesem Verwalter da, zu Schebna, der über das Haus ist. Und sprich, was hast du hier? Und wen hast du hier? Und so weiter. Und das war also der Palastverwalter in Jerusalem, der die Schlüssel hatte zu all den Räumen im königlichen Palast in der Davidstadt. Und dieser Schlüssel zum Palast wird genannt in Vers 22 der Schlüssel des Hauses Davids. Also, wer diesen Schlüssel hat, der hat die Zugänge zu allen Schätzen des Palastes des Hauses Davids. Und so ist dieser Schlüssel eben auch der Schlüssel, um verborgene Schätze zu öffnen. Und der Herr Jesus sagt, ich habe diesen Schlüssel Davids. Und er hat die Autorität eben aufzuschließen und auch hier eine wirkungsvolle Tür zu öffnen, die jetzt da in Offenbarung 3, Vers 8 besonders auf die Tür des Evangeliums hinweist. Der Apostel Paulus sagt übrigens ganz ähnlich klingend in 1. Korinther 16, das können wir auch noch dazu nehmen, da sagt er in Vers 8, ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan. Und der Widersacher sind viele. Nicht wahr? Er hatte aus Ephesus den 1. Korintherbrief geschrieben und sagt, da war er ja besonders lang als Evangelist tätig. Der Herr hat ihm da in Ephesus eine wirkungsvolle Tür aufgeschlossen. Und jetzt eben hier, der Herr sagt, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Und das hat besonders Bezug auf die Mission. Aber eben, es geht ja im Zusammenhang um den Schlüssel Davids. Und darum liegt da eben noch mehr drin. Der den Schlüssel Davids hatte, der hatte auch Zugang zu allen Goldschätzen des Palastes. Und so sagt der Herr Jesus, dass er also diesen Schlüssel hat, um all die Schätze, die Reichtümer des Wortes Gottes aufzuschließen. Ich war David und das Haus Davids, die waren ja eigentlich Vorboten von dem letzten König, der aus dem Hause Davids kommen sollte, der Messias. Und so war eben der Palast und die Schätze des Hauses Davids bereits ein Hinweis auf die Reichtümer des Messias, des Christus. Und wenn der Herr Jesus also hier sagt, dass er mit dem Schlüssel Davids öffnen kann und niemand kann schließen, dann bedeutet das auch, er sagt Philadelphia, ich schließe euch die Schätze des Wortes Gottes auf. Und es ist kirchengeschichtlich wirklich so, wenn man die Kommentare liest aus der Reformationszeit, das ist ergreifend, diese Erkenntnisse und auch dieser Ernst und diese Freudigkeit über all die neu entdeckten Wahrheiten des Evangeliums. Aber wenn man dann Kommentare liest aus dem 18. und 19. Jahrhundert, da findet man so tiefgründige biblische Erkenntnis, die das weit übersteigen, was im 16. Jahrhundert, als die Grundlagen des Glaubens überhaupt wieder ans Licht gebracht wurden, übersteigen. Und so kann man wirklich sagen, in der Kirchengeschichte nie wurde so viel Klarheit und Erkenntnis über das ganze Wort Gottes ans Licht gebracht, wie gerade in dieser Zeit der Erweckung im 18. und 19. Jahrhundert. Also so inhaltsreiche, tiefgründige Kommentare, von denen wir heute noch unerhört profitieren können, falls man sie überhaupt noch liest. Das ist das Problem. Aber das ist dann das Problem von Laodicea. Die haben sowieso den Eindruck, sie seien reich, die brauchen gar nichts mehr. Aber das nur so nebenbei gesagt, da hat dieser Schlüssel des Hauses Davids etwas ganz Besonderes zu bedeuten. Und wir sehen auch den Zusammenhang gleich noch in Vers 8b. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das sind zwei besondere Kennzeichen von Philadelphia. Nicht nur Bruderliebe untereinander, sondern eben die Liebe zum Wort Gottes. Und das wurde wirklich in dieser Zeit kirchengeschichtlich, wurde das Wort Gottes für viele noch ein viel größerer Schatz als je in den Jahrhunderten davor. Lange war es ja dem Volk überhaupt verschlossen, dann wurde die Bibel überhaupt zugänglich gemacht in der Reformation, aber die tiefe Bedeutung der Bibel wurde in der weiteren Zeit eben immer mehr ans Licht gebracht. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Da geht es um die Person des Sohnes Gottes. Und das ist ja wunderbar, wie in der Reformation wurden all die Fragen, wer ist Gott? Wer ist Jesus Christus? Wahrer Gott und wahrer Mensch in einer Person? Und weiter, all diese Fragen wurden ganz klar verkündigt und weitergegeben. Aber man muss sagen, wenn man Kommentare liest aus dem 19. Jahrhundert, da findet man Bücher über die Person des Herrn Jesus, als, zum Beispiel als ewiger Sohn. Nur um ein Beispiel zu geben, das Buch von John Bellett, Der Sohn Gottes. Das ist so ergreifend. Das ist dann nicht einfach intellektuelle Abhandlung, sondern das ergreift das Herz, wie er Jesus Christus vorstellt. Und so könnte man reihenweise Bücher zitieren, die wirklich die Person des Herrn Jesus und die Herrlichkeit seiner Person in einer Weise den Herzen vorstellen können, wie man das in der früheren Literatur nicht so findet. Und das drückt sich eben auch hier aus, du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Aber wo wir noch besonders hinschauen müssten, ist dieser Ausdruck, denn du hast eine kleine Kraft. Das wurde von manchen falsch verstanden, und zwar in dem Sinn, ja, wir sind sowieso klein und haben keine Kraft und darum machen wir auch nicht so viel. Ganz falsch. Denn dieser Satz bedeutet etwas ganz anderes. Du hast eine kleine Kraft. Einmal ist mir die Idee gekommen, in Daniel 11 haben wir doch diesen Ausdruck, ihnen wird mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Und was steht wohl in der Septuaginta an dieser Stelle? Das ist die älteste Bibelübersetzung aus dem 3. Jahrhundert vor Christus auf Griechisch, die oft im Neuen Testament von den Schreibern zitiert wird, wenn aus dem Alten Testament etwas zitiert wird. Nicht wahr? Das Alte Testament ist Hebräisch, das Neue Griechisch. Und oft wurde, um das Hebräische Testament auf Griechisch zu zitieren, diese Übersetzung verwendet. Darum habe ich dann in dieser Übersetzung nachgesehen, Daniel 11, und tatsächlich, was ich irgendwie vermutet habe, dort steht, ihnen wird mit einer kleinen Kraft geholfen werden. Schlagen wir das mal auf, Daniel 11. Das ist also genau eine Anspielung auf diese Stelle, wo es im Zusammenhang geht, prophetisch wird da die Zeit von den Makkabäern beschrieben. Das ist alles erfüllte Prophetie. Daniel 11, wer liest mal ab Vers 31, da geht es um diesen schlimmen Antiochus Epiphanes, der damals im 2. Jahrhundert vor Christus, in der Zeit der Makkabäer, gewütet hat in Israel und den Tempel durch ein Götzenbild und durch das Schlachten eines Schweines entweiht hatte. Wer liest 31?
Und Streitkräfte von ihm werden dastehen und sie werden das Heiligtum, die Bergfeste entweihen und werden das regelmäßige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstehlen.
Und ja, also eben, das hat sich dann so erfüllt, Antiochus Epiphanes, der syrische König, hat den Tempel in Jerusalem entweiht. Man konnte dann nicht mehr weiter opfern, weil er ein Götzenbild mit seinen Gesichtszügen, ein Götzenbild von Zeus, aufstellen ließ. Das ist dieser verwüstende Gräuel. Weiter.
Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten.
Es gab einen Teil damals unter dem jüdischen Volk, die waren sehr progressiv, weltoffen für hellenistische, griechische Kultur. Und mit denen hat sich Antiochus befreundet. Also die von der Bibel abgefallen waren und liberal und weltoffen waren, die hat er mit Schmeichelei an sich gebunden und sie so erst recht zum Abfall verleitet. Aber dann gab es einen Mann, einen Priester aus Modein. Modein liegt gerade so auf dem Weg von Tel Aviv, vom Flughafen. Wenn man rauffährt nach Jerusalem, fährt man an Modein vorbei. Dort wohnte dieser Matthias mit seinen 5 Söhnen. Und da sagt er sich, das kann nicht sein. Dieser Epiphanes, der lästert Gott, verbietet den Besitz der Bibel, der Bibelhandschriften, bei Todesstrafe, zwingt unser Volk zum Abfall von Gott. Und da hat er zusammen mit seinen 5 Söhnen einen Aufstand gemacht gegen die Besatzungsmacht der Syrer und hatte unglaubliche Erfolge. Und schließlich haben sich immer mehr angeschlossen an diese Familie, die später bekannt wurde als die Familie der Makkabäer. Und am Ende konnte er die syrische Besatzungsmacht aus dem Land werfen und der Tempel wurde neu eingeweiht. Damals hat man das Tempelweihfest eingeführt, das der Herr Jesus ja auch gefeiert hat in Johannes 10, Vers 30, also an dem Fest der Tempelweihe in Jerusalem war. Das war jetzt gerade vor wenigen Tagen wieder, Chanukkah. Das ist dieses Fest. Ja, jetzt verstehen wir besser, wenn wir weiterlesen, aber...
Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln.
Jawohl, das waren die Makkabäer. Weiter.
Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen, aber sie werden stürzen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Beraubung eine Zeit lang. Und während sie stürzen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Doch viele werden sich ihnen heuchlerisch anschließen. Und von den Verständigen werden einige stürzen, damit unter ihnen geläutert und geprüft und gereinigt werde bis zur Zeit des Endes. Denn es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit.
Ja, also das war noch nicht die Endzeit. Aber da wird also gesagt, es wird eine ganz schwierige Zeit sein, aber sie werden sich stark erweisen und handeln und ihnen wird mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Und dieser Ausdruck kleine Hilfe wird in der Septuaginta übersetzt mit kleiner Kraft. Und jetzt, genau diesen Ausdruck nimmt der Herr Jesus auf für Philadelphia. Du hast eine kleine Kraft. Und das macht also den Bezug zwischen dieser Stelle über die Makkabäer in Daniel 11 mit Philadelphia. Das Volk, welches seinen Gott kennt. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Aber das sind nicht passive. Das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Aber eben, es wird eine schwierige Zeit des Kampfes sein, doch ihnen wird mit einer kleinen Kraft geholfen werden. Nun kann man sich aber rückblickend fragen, wieso wird das genannt eine kleine Kraft? Dabei, geschichtlich, war das sensationell, was die Makkabäer hingekriegt haben. Wie die schließlich diese ganze Armee aus dem Land Israel rauswerfen konnten. Und ab dieser Zeit wurde Judäa wieder frei. Jahrhundertelang waren sie jetzt unter Fremdherrschaft. Nicht wahr? Seit 606, als Nebukadnezar nach Jerusalem kam, Daniel 1, Vers 1, von da an waren sie unter Fremdherrschaft. Dann kamen die Medo-Perser, dann kamen die Griechen mit Alexander dem Großen, haben wir in der Schule gelernt. Und dann kamen die Römer ab 63, als Pompeius einmarschiert war. Aber noch bevor Pompeius kam, ab der Makkabäerzeit, da waren einige Jahrzehnte, da war Judäa wieder wirklich frei. Und das wird genannt eine kleine Kraft. Nun, das ist relativ. Nicht wahr, Daniel 11 sagt, und es verzieht sich aber noch bis zur bestimmten Zeit, bis zur Endzeit. Ab Daniel 11, Vers 36 springt alles prophetisch in die Endzeit. Die Verse nachher machen klar, was da jetzt beschrieben wird, das ist die Endzeit. Aber die Makkabäer waren noch nicht die Endzeit. Und dann wird erklärt in Daniel 12, Vers 1, was dann geschehen wird. Liest jemand? In der Endzeit. Ja, das reicht vielleicht. Also, hier wird die große Drangsal angesprochen. Das sind diese 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit, von der der Herr Jesus in Matthäus 24 sagt, es wird so schrecklich sein, wie es von Anfang der Welt an nie gewesen ist, noch je wieder sein wird. Und hier steht, und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Das ist genau das. Und dann wird gesagt, und in jener Zeit wird ein Volk errettet werden. Diese große Drangsal ist noch zukünftig, aber sie wird stattfinden nach der Entrückung der Gemeinde. Und das wird die schrecklichste Zeit sein für Israel in der gesamten Geschichte, aber dann kommt der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit. Auf dem Ölberg wird er erscheinen, seine Füße werden dort stehen, sagt Zacharia 14, und er wird Israel aus aller Not und Bedrängnis hinausführen. Nun, das ist eben der Kontrast, wenn man diesen großen Sieg der Makkabäer vergleicht mit dieser großen Befreiung, die kommen wird, wenn der Herr Jesus erscheint als König über alle Könige und Herr aller Herren, ja, dann war das eine kleine Kraft, eine kleine Hilfe. Aber es ist nur relativ. Und das macht jetzt klar, der Herr Jesus sagt zu Philadelphia, ich habe eine geöffnete Tür gegeben. Niemand kann sie schließen. Du hast eine kleine Kraft. Das heißt nicht, du bist schwach und eigentlich kannst du gar nicht viel ausrichten, sondern im Vergleich zu dem, was dann einmal kommen wird, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit auf dieser Erde erscheint und regieren wird und das Wort wird ausgehen von Zion in die ganze Welt, ja, dann ist das heute eine kleine Kraft. Aber es ist nur relativ. Und so ist es also nicht irgendwie eine Ermutigung, um zu sagen, ja, wir sind klein und können doch nicht viel auswirken. Natürlich, wir sind ganz, ganz klein. Oder wie wir sogar in Galater 6 lesen, wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist. Also nichts ist noch weniger als klein, ja. Wir haben in uns nichts. Aber der Herr gibt uns seine Kraft und er hat den Schlüssel Davids und er öffnet und hat diese geöffnete Tür gegeben und gibt uns eben Möglichkeit auszurichten. Und darum, wenn wir sehen, was eigentlich auch im Zusammenhang mit Weltmission geschehen ist, seit dem 18., 19. Jahrhundert, das ist fantastisch. Jetzt ist es wirklich so, dass wir sagen können, alle Nationen sind mit dem Evangelium erreicht worden. Aber das war vorher nicht der Fall. Um 1800 war man weit davon weg. Und heute ist es so. Und der Jesus sagt ja in Matthäus 24, dass bevor er als König kommt, müssen alle Nationen erreicht werden. Er sagt nicht bis zur Entrückung. Also man hätte nie argumentieren können, ja, die Entrückung kann nicht geschehen, wir haben ja noch nicht alle Nationen erreicht. Das wird eben nie so formuliert in der Bibel. Sondern es wird gesagt, dass er in Macht und Herrlichkeit nicht kommen kann. Können wir das kurz aufschlagen in Matthäus 24. Vers 14.
Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen.
Jawohl. In der Parallelstelle in Markus 13 steht einfach dieses Evangelium, nicht das Evangelium des Reiches. Also es geht um das Evangelium, das gepredigt wird auf der ganzen Erde. Und jetzt steht in deiner Übersetzung allen Heiden.
Für alle Heidenvölker.
Ist das Schlachter 2000?
Ja.
Da müsste man sich ein bisschen korrigieren. Und zwar,
alle Nationen.
Die Elberfelder... Altelberfelder hat alle Nationen. Und es ist so, im Griechischen steht das Wort Ethnos. Das Standardwörterbuch im Griechischen von Low Nider erklärt Ethnos als die größte soziale Einheit. Ethnos, Nation, ist größer als Laos, Volk. Wir haben in der Bibel auch Laos. Das ist Volk. Aber es ist uns klar, zum Beispiel Indien, es gibt nicht die Inder. Indien ist eine Nation und besteht aus ganz verschiedenen Völkern und noch mehr Stämmen. Und so ist es auch mit Russland. Es gibt nicht das russische Volk, sondern Russland ist eine Mischung von ganz verschiedenen Völkern. Also ein Ethnos, aber viele Laoi, viele Völker. Und der Jesus sagt also nicht allen Laoi zu einem Zeugnis, sondern allen Ethnoi, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und bei weitem sagt er nicht allen Menschen zu einem Zeugnis. Und eben auch nicht allen Stämmen. Auch dieser Ausdruck wird ja benutzt. Stämme ist auch eine kleinere soziale Einheit als Völker. In Offenbarung 5 zum Beispiel haben wir ja diese Ausdrücke nebeneinander, alle Sprachen, alle Nationen, Völker, Stämme. Und der Herr sagt also hier, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und Seit dem 20. Jahrhundert ist das erfüllt. Also das ist schon eindrücklich. Und das hängt zusammen mit dieser geöffneten Tür. Aber, sagt der Herr zu Philadelphia, Vers 9, da gibt es auch Feinde. Liest jemand? Nochmals Offenbarung 3, Vers 9.
Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe.
Ja, also in Philadelphia war das so, diese junge Gemeinde wurde von der Synagoge damals abgelehnt. Und wir müssen uns natürlich im Klaren sein, Ende des ersten Jahrhunderts wurde das Zehn-Bitten-Gebet, das man ja regelmäßig in den Synagogen rezitiert, wurde ergänzt mit einem Fluch über die Irrlehrer. Und mit diesen Irrlehrern waren eben gemeint die Juden, die an Jesus als Messias glauben. Und so kam quasi in das normale rituelle Gebet ein Fluch über die Christen. Und der Herr sagt zu Philadelphia, ich werde sie letztlich einmal zwingen, dass sie anerkennen werden, dass ihr die echten Gläubigen seid. Und nun in der prophetischen Anwendung bedeutet das also, dass solche, die denken, wir sind die Wahren und lehnen die ab, die Philadelphia umgesetzt haben in die Praxis und verachten sie, die werden einmal gezwungen werden zu anerkennen, doch das war Gottes Werk. Und wie hat sich das eben so bewahrheitet, dass solche, die diesen Weg gehen wollten als Gemeinde der Gläubigen, dass die verachtet und auch auf die Seite geschoben und wenn nicht sogar bekämpft und gelästert wurden. Aber der Herr sagt, der Tag kommt, wo sie anerkennen werden, dass ich euch eben als die Meinen anerkannt habe.
Ja? Ist das nicht gewesen der Grund, warum Engländer nach Amerika gezogen sind und dort die Stadt Philadelphia gegründet haben? Waren das nicht solche Leute, die in ihren eigenen Gemeinden angefeindet wurden?
Ja, das ist ja Pennsylvania. Und da gingen ja viele der Gottesfürchtigen hinüber. Ja. Also gerade solche eben, die verfolgt waren da, suchten dort eine... Und auf jeden Fall eben von Europa weg, wo sie unter Druck kamen. Und darum wurde ganz bewusst eben dieser Name Philadelphia gewählt. Ja.
Das bedeutet das schon wieder, die Juden, die sagen, sie seien Juden, aber sind es nicht. Und da Römer 2...
Natürlich, da muss man Römer 2 beiziehen. Genau, das ist eben der wahre, bekehrte, wiedergeborene Gläubige. Und hier geht es also um solche, die eigentlich meinen, sie seien das wahre Volk Gottes, aber sind, und jetzt feinden sie die Christen an. Und der Herr zeigt eben, dass der Tag wird kommen, wo die anerkennen müssen, dass Philadelphia das von Gott erwählte Volk ist. Der Herr sagt es so, dass ich dich geliebt habe. Und so stehen also diese Synagoge des Satans steht für all die, die sich quasi sehen, wir sind die Wahren und die Philadelphia darstellen, eben ablehnen und lästern. Das ist also eine Ermutigung des Herrn, für die Druck und Verachtung auf sich nehmen, um des Namens des Herrn willen. Und dann kommt eine wunderbare Verheißung in Vers 10. Das sollten wir noch zum Schluss zusammen anschauen. Ja, bis dann, bis dahin, das reicht mal. Jetzt ist es sehr schön übersetzt in Ihrer Übersetzung, weil du das Wort des Harrens auf mich bewahrt hast. Welche Übersetzung haben Sie gelesen? Die Elberfelder. Ach so, aber das war die neue in dem Fall. CSV 2003. Ah, die hat das so. Sehr gut. Das ist besser als in der alten. Wörtlich steht hier, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast. Aber das Wort meines Ausharrens grammatikalisch kann bedeuten, das Wort, das von meinem Ausharren handelt. Aber es kann auch ein Genitivus Objektivus sein, so nennt man das in der Grammatik, dann bedeutet das das Wort des Ausharrens auf mich. Und das passt natürlich genau in den Zusammenhang, weil der Herr hier sagt, ich komme bald. Also er stellt sein Kommen in Aussicht. Und das Wort des Ausharrens auf mich, das ist also die Botschaft, dass wir das Kommen des Herrn ständig erwarten müssen. Und dass wir nicht denken sollen, ja, das geht doch vielleicht noch 1000 Jahre und so, sondern dass wir wirklich bereit sind und mit der Möglichkeit rechnen, vielleicht heute. Denn Gott hat es in seinem Wort so eingerichtet, dass man die Entrückung nie irgendwie in eine Ecke schieben konnte, indem man sagte, ja, es müsste ja zuerst das und das und das noch geschehen sein und dann kann die Entrückung geschehen. Nein, die Entrückung wird so präsentiert, dass sie wirklich hätte zu jeder Zeit geschehen können. Es gibt nur Dinge, die nach der Entrückung unbedingt geschehen müssen. Aber es gibt nicht Dinge, von denen man hätte sagen können, die müssen vor der Entrückung unbedingt geschehen sein und erst dann kann der Herr kommen. Und genau im 19. Jahrhundert wurde ja die Wahrheit der Wiederkunft Christi wieder ganz neu entdeckt. Das war schon früher in der Kirchengeschichte bekannt und ich kann es auch nachweisen, bis in die frühen Jahrhunderten zurück, das Wissen, dass der Herr einerseits für die Gemeinde, für die Kirche kommt, zur Entrückung, dann das Auftreten des Antichristen, die große Drangsal, dann die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit und dann das tausendjährige Reich. Warum betone ich das? Weil es manche Leute gibt, die heute behaupten, das, was ich jetzt so in der Reihenfolge erzählt habe, das sei eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert. Besonders von John Nelson Darby. Und es ist überhaupt nicht wahr. Das kann man schon auch zeigen aus den frühen Jahrhunderten in der Literatur. Aber das ist wirklich untergegangen, in Vergessenheit geraten und besonders im 19. Jahrhundert wurde das wieder neu gepredigt. Der Herr kommt für die Gemeinde und er kann jederzeit kommen. Und wir sollen auf ihn warten und in dieser Erwartung leben und dem Herrn dienen. Und nachher wird die große Drangsal kommen und schließlich wird der Herr in Macht und Herrlichkeit mit allen Gläubigen der Gemeinde erscheinen, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Und jetzt ausgerechnet zu Philadelphia sagt der Herr, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, also wirklich das geglaubt hast, die Wahrheit der Entrückung der Gemeinde und weil du das verkündigt hast und daran festgehalten hast, und jetzt kommt das Versprechen, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Was ist die Stunde der Versuchung? Wie? Trübsalzeit, die große Drangsalzeit, aber noch mehr. Denn der
Antichrist kommt.
Genau, der Antichrist wird ja direkt nach der Entrückung kommen. 2. Thessalonicher 2, wenn der zurückhält, weg ist, dann wird der Mensch der Sünde geoffenbart werden. Der Heilige Geist, der in der Gemeinde wohnt und das, die letzte Entfaltung des Bösen noch zurückhält, wird bei der Entrückung weggehen. Der Braut, die Braut und der Geist und die Braut sagen, komm. Der Heilige Geist wird weggehen, dann kommt der Antichrist und er wird der schrecklichste Verführer sein aller Zeiten. Er wird sogar Feuer vom Himmel herabkommen lassen, ein Götzenbild präsentieren, das sprechen kann. Das habe ich noch nie gesehen in Indien. Irgendein Götzenbild, das spricht. Die haben alle Mäuler, aber keines spricht. Und Der Herr sagt also, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, mit Artikel. Es hat immer Stunden der Versuchung gegeben, seit dem Garten Eden. Und im Leben von jedem von uns gab es ganz besondere Versuchungszeiten. Aber die Stunde der Versuchung, das ist die Epoche, wenn der Antichrist kommt und eine totale Verführung bringen wird. Wie man das noch nie gesehen hat. Und jetzt sagt der Herr, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Nun geht es hier um die Frage, findet die Entrückung statt vor der Drangsal oder während der Drangsal oder nach der Drangsal? Nun, was kann man aufgrund dieser Stelle sagen? Es muss vor sein, denn der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und die Stunde der Versuchung beginnt ja noch vor der großen Drangsal. Das ist noch eine großartige Sache. Also muss sogar vor der Stunde der Versuchung muss die Entrückung geschehen. Aber da gibt es Leute, die sagen, nein, das stimmt nicht. Weil was hier übersetzt wird mit, ich werde dich bewahren vor, das ist falsch übersetzt. Auf Griechisch steht dort Ek. Und Ek, kann man im Wörterbuch nachschauen, heißt aus. Also man muss übersetzen, ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Nun, wenn jemand das so sagen würde, dann wäre es sowieso nicht ganz aufrichtig. Weil er müsste sagen, im Wörterbuch steht aus, aber es kann auch vor bedeuten. Vor ist, steht auch im Wörterbuch. Ja gut, jetzt kann jeder wählen, was er will. Wer vorher gehen will, übersetzt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und wer bleiben will, aus. Ja, das ist der Punkt. Ist nur ein bisschen Deutschunterricht. Ich werde dich bewahren aus der Stunde. Das geht ja auf Deutsch nicht. Und man kann jemanden retten aus. Ich brauche immer wieder das Bild, ein Kind springt zum Fluss. Man kann das Kind noch im letzten Moment aufhalten, dann kann man es bewahren vor dem Wasser. Aber wenn es schon drin ist im Wasser, dann kann man es noch retten aus dem Wasser, aber bewahren aus dem Wasser ist ein Unsinn. Denn bewahren beinhaltet ja bereits, dass man in diesen Bereich nicht hineinkommt. Und im Griechischen ist das genau gleich. Also wir bleiben nicht beim Deutschen. Tereo, ek, das kommt noch einmal vor in der Bibel, wie hier, in Johannes 17, wo der Herr Jesus bittet, ich bitte dich, dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Niemand übersetzt, sie bewahrest aus dem Bösen. Sondern bewahrest vor heißt dort, dass sie in den Bereich des Bösen nicht hineinkommen. Gut, sagt einer. Ja, aber auch hier muss man das so verstehen. Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das heißt, der Herr bewahrt die Gläubigen hier auf Erden in dieser Versuchung des Antichristen. Aber das steht ja nicht hier. Hier steht nicht, ich werde dich bewahren vor der Versuchung, sondern ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Es ist die Bewahrung vor dieser Epoche. Hora, Stunde, heißt Stunde, im Sinn von 60 Minuten, oder Epoche. Ich werde dich bewahren vor dieser Zeiteinheit der Stunde der Versuchung. Dann ist das eine klare Verheißung. Ihr geht vorher. Ihr habt dieses Wort des Harrens auf mich, täglich den Herrn erwarten, bewahrt, und ich kann jetzt euch dieses Versprechen machen, ich werde euch auch bewahren. So wie ihr das Wort bewahrt habt, werde ich euch bewahren, dass ihr gar nicht in diese Stunde des Antichristen hineinkommt. Und dann sagt der Herr, ich komme bald. Und da sagt einer, oh, das ist aber ein Problem. 2000 Jahre sind vergangen bald, seit die Offenbarung geschrieben wurde, und der Herr sagt, ich komme bald. Was sollen wir da sagen? Plötzlich. Also, die alte Elberfelder und ich hoffe auch die neue hat das hier in der Fußnote bei Ich komme bald, eigentlich schnell, eilends. Und wirklich, entachy auf Griechisch ist ein adverbialer Ausdruck. Ein Adverbium beschreibt ja, wie das Verb ist. Also ich komme, und zwar auf welche Art? Schnell, plötzlich, unerwartet. Und es ist so, auch wenn wir den Herrn erwarten und plötzlich geschieht's, dann sind wir doch überrascht, ja? Ja, sagen wir jetzt 10 nach 5, ja, jetzt müssen wir aufhören. Ja, aber sagen wir 20 nach 5 würde es geschehen. Wir hatten jetzt gerade darüber gesprochen, wir haben diese Hoffnung, dass der Herr jeden Tag kommen könnte, aber wenn er dann kommt, ist er dann doch plötzlich schnell und eins. Und das ist die Bedeutung. Ich komme schnell, plötzlich, eilends. Und dann nochmals, halte fest, was du hast. Dass wir all diese Wahrheiten des Wortes Gottes, die wir gelernt haben, und das ganze Wort Gottes überhaupt, eben festhalten in Treue, bis ihr kommt. Und dann wird eben auch darauf hingewiesen, auf dass niemand deine Krone nehme. Die Belohnung einmal vor dem Richterstuhl des Christus hängt davon ab, auch ob wir das Wort Gottes festhalten in Treue oder ob wir Dinge einfach so aufgeben, über Bord werfen. Ja, eigentlich kann man das auch nicht so wissen. Und man gibt das auf. Und der Herr sagt, halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Jetzt werden wir nächstes Mal noch die letzten paar Verse anschauen und dann gehen wir nach Laodicea. Hochaktuell. Das ist die Kirche angepasst für das Volk. Laodicea heißt Volksgerechtigkeit. Also die fragt sich nicht, was ist Gerechtigkeit, sondern was sagt die Allgemeinheit, was Gerechtigkeit ist. Ja? Was sagt Harry Normalverbraucher? Also hochaktuell, nicht wahr? Wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und wir sind so froh, dass wir uns völlig auf dein Wort verlassen dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, wirklich auch in dieser Zeit, die noch bleibt, bis du kommst, dir in Treue und Entschiedenheit nachzufolgen. Du siehst, wie viele Herausforderungen wir haben und wie viele Fragen und Schwierigkeiten uns konfrontieren. Und wir sind so froh, wenn wir immer wieder merken, dass wir in uns selber keine Kraft haben, dass wir wissen dürfen, dass wir deine Kraft und deine Gnade zur Verfügung gestellt bekommen. So hilf uns, in Treue diesen Weg zu gehen und dich wirklich täglich zu erwarten. Und dass wir nicht passiv sind, sondern diese letzte Zeit, die bleibt, bis du kommst, ausnutzen, um das Evangelium, die frohe Botschaft weiterzugeben und Menschen einzuladen und zu ermutigen, zu dir zu kommen. Und hilf uns, dass unser Zeugnis und auch unser persönlicher Lebenswandel doch glaubwürdig und überzeugend sein darf, damit du geehrt wirst, Herr Jesus, und dass noch so viele wie möglich um uns herum gerettet werden können. Wir danken dir für diese offene Tür. Amen.